Einen schönen Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend. So, Formalien. Schön, dass ihr da seid. Ich habe meine Uhr so gestellt, dass ich maximal eine Stunde rede. Maximal. Und solltet ihr Fragen haben, habe ich mir einen Zettel gebracht. Sollte ich die Frage nicht heute beantworten können, um die morgen zu beantworten. Das ist ein Trick, um euch morgen wieder. So. Das Thema ist bekannt, Identität. Eigentlich, wenn man jedes Thema in der Bibel nimmt, von Geld über Krankheit, sonst wo, dann kommt man immer auf diesen Punkt zurück. Jesus. Und einen Titel habe ich mir ausgesucht, nennt sich Sünde und Vergebung. Warum Christen Jesus sind. Warum mich das beschäftigt, ist, wenn ich mein eigenes Leben betrachte, stelle ich fest, dass um zu verstehen, wie erlöst ich bin, musste ich eigentlich verstehen, wie Gott mit Sünde umgeht. Und man diskutiert tagtäglich mit anderen Christen unterschiedlicher Prägung und stellt fest, man sieht die Erlösung doch nicht. Komisch. Alle glauben an Jesus, an die Vergebung durchs Kreuz, aber dieses Danach wird anders interpretiert, wahrgenommen und gelebt. Und ich bin der Überzeugung, weil ich selber darunter gelitten habe, dass wenn der Glaube, wenn das Verständnis für die Erlösung nicht klar ist, dass alles, was man versucht als Christ zu leben, schief ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir als alte Hasen hier uns mal mit diesen Grundwahrheiten wieder und wieder und wieder befassen, weil es Alltagsgeschichte ist. In Hebräer, ich habe viele, viele, viele Verse und deswegen werde ich euch das, seid mir nicht so böse, aber man muss sich mit dem Text befassen. Ich kann vieles erzählen, aber ich Bibel reden und die redet genug von sich aus. Ich fange mit Hebräer 11, 6a an. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Einfaches Statement. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Im Galater 2, 16 steht, eigentlich interessiert mich nur ein Satz, aber ich muss das Ganze davor lesen, um das im Kontext darzustellen, und dann werde ich diesen Satz hinterher rausholen. Wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können, und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage irgendeiner Gesetzerfüllung. Jetzt kommt der Satz. Niemand steht durch das Befolgen von Vorschriften vor Gott gerecht da. Niemand kann durch das Befolgen von biblischen Vorschriften vor Gott gerecht scheinen. Wir kennen alle diese 10 Gebote. Und wir kennen das Ziel der 10 Gebote. Wir wissen alle, und deswegen werde ich es wiederholen, vom Auszug aus Ägypten bis zum Berg Sinai ist kein einziger Israeli gestorben. Keiner ist krank geworden. Es ist ja nicht so, dass sie sich bis zum Berg Sinai vorbildlich verhalten hätten. Aber die waren ja gar nicht so. Gott hat keinen einzigen von denen in irgendeiner Form bestraft. Beispiel. Ich stand vom Roten Meer, haben schon gemeckert. Oh, die Fahne sind da, die wollen uns töten. Die Wolke ist nach hinten gegangen, Weg gesperrt, die durften trockenen Fußes. Das Wasser. Und auf der anderen Seite Feier. Esther hat gesungen. Alles haben wir schon. 3 Tage nachdem durch waren. 3 Tage später standen sie an einem Wasserplatz. Die hatten Durst. War bitter. Die haben nicht gesagt, tagsüber ist die Säule, die sehen wir, nachts ist eine andere Säule als Feuer. Man muss sich das vorstellen, die Wüste in der Nacht ist kalt. Dann ist die eine Feuersäule. Kannst du mich lauter machen? Am Mikrofon? Hört ihr mich besser? Ich werde lauter sprechen. Eigentlich kannst du mich lauter machen, da muss ich ja nicht lauter sprechen. Dafür hat man ja ein Mikrofon. Also, ist es besser jetzt? Ah, super. Bin beruhigt. Ich höre mich auch selber. 3 Tage also, nachdem sie durchs Rote Meer waren, standen sie an diesem Wasser, was nicht trinkbar war. Mara. Und da ging das Gemecker schon los. Man muss sich vorstellen, Gott war sichtbar. Er war tagsüber in Form einer Wolke sichtbar. Der war nachts in Form einer Säule, Feuersäule sichtbar. Die hatten also Gott aktiv unter sich und die haben Mose trotzdem angemeckert. 2. Mose 15, Verse 22 bis 25 für diejenigen, die das nachlesen wollen. Niemandem ist was passiert, obwohl sie gemerkt haben. Kurz darauf, im Kapitel danach, im 2. Mose 16, murren sie. Die haben Hunger. Die haben ja so getrunken, denn das Wasser wurde ja süß gemacht und so weiter. Und da ging es um Brot und um Fleisch. Dann bekamen sie Manna und sie bekamen Wachteln. Keiner ist gestorben, obwohl sie gemerkt haben. Mose hatte wieder Stress. Ein Kapitel später geht es wieder um Wasser. So zwischen dem Kapitel 15 und dem Kapitel 17 sehen wir 3 Reaktionen eines Volkes. Und Gott reagiert mit der richtigen Antwort. Er gibt ihnen was, wonach sie schreien. Er hat auch niemanden bestraft, nachdem sie Manna bekommen haben und versucht haben, mehr als für einen Tag zu nehmen. Und nichts passiert. Interessant ist, ab dem Kapitel 19 passiert irgendwas. Sie sind am Berg Sinai und Gott sagt zu Mose, du sagst den Israelis, ich möchte aus denen ein Volk von Priestern machen. Sie sollen meine Priester werden. Er sagt nicht, die sollen was tun. Er sagt, die sollen meine Priester werden. Als Zeugnis vor der ganzen Erde möchte ich dieses Volk als Priester weihen. Und was antworten sie? Alles, was Gott von uns verlangt, können wir tun. Ging es um tun? Hat er gesagt, ihr sollt was tun? Er sagt, nein, ihr sollt was sein. Ihr habt doch bisher gar nichts getan, außer meckern. Und jetzt sollt ihr nur sein und ihr werdet meine Zeugen sein vor der ganzen Welt. Da kommt die Antwort, die werden was, alles was du sagst, können wir tun. Könnt ihr lesen? Das war Moses 19. Gott antwortet und sagt, Mose, und der Ton ändert sich drastisch. Ich habe mich immer gefragt, warum. Es gibt ja verschiedene Interpretationen und was auch immer für Theorien drüber. Ich bin kein hebräisch bewandter und deswegen kann ich das nicht so in der Tiefe kommentieren wie andere. Aber fest steht, Gott möchte aus Menschen, die von ihrem Tun her bisher nichts Besonderes in Form von Treue bewiesen haben oder Ausdauer, er sagt, ihr sollt trotzdem mein Priestervolk sein. Und die antworten, sag was und wir tun das. Gott antwortet, Mose sagt ihnen, die kommen zum Berg, wenn einer von denen den Berg berührt, wird er sterben. Der Ton hat sich geändert. Ihr wollt leisten, dann sollt ihr leisten. Hier sind meine Anforderungen. 10 Gebote. 10 Gebote, gefolgt von vielen, vielen, vielen Geboten und Verboten. Für alle Lebensbereiche. Insgesamt 613 Gebote. So. 248 davon sind richtige Order, tu dies. Und viel mehr, 365 sind Verbote. Tu das nicht. Das verboten, das nicht. Nun, da sind Gottes Standards. Wollt ihr leisten? 613? Wollt ihr sein? Ihr seid alle noch da, ne? Jakobus, Kapitel 2, Vers 10. Da steht, und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit all seinen Geboten schuldig. Brichst du eins, bist du an 613 schuldig. So, jetzt kommen wir zu uns. Wer von euch isst Schweinefleisch? Wer von euch hält den Sabbat ein? Es sind ja schon 2. Alle draußen. Wir alle sind draußen. Allein da sind wir schon draußen. Es ist so, wir Christen, ihr wisst wahrscheinlich, ihr merkt ja, worauf ich hinaus will. Wir Christen neigen dazu, uns eine moralische Struktur aus der Bibel zusammenzubasteln. Evangelikalen haben da besondere Themen, wo sie empfindlich sind. Sex vor der Ehe, Homosexualität und Abtreibung. Da sind die. Aber über Lügen, über zu schnell fahren auf der Autobahn und über 1000 andere Kleinigkeiten, die wir in unserem Alltag, der eine für sich schmutzige Gedanken oder etwas essen ohne Überzeugung, die Sünde. Etwas zu tun, ohne davon überzeugt zu sein, ist auch Sünde. Da sind Dinge, die laufen unter unserem Empfindlichkeitsradar. Ich meine, unsere Antenne, die sagt gut oder schlecht. Da sind Dinge, die nehmen wir mit. Es wurde noch keiner aus der Gemeinde ausgestoßen, nur weil er zu schnell auf der Autobahn war. Oder weil er einen Unfall verursacht hat. Oder das ist Verkehrsraudi oder. Oder weil er notorischer Lügner ist oder weil er seine Frau schlägt. Kenne ich nicht. Aber weh, es kommen 2 hier als Paar, die sagen, ich bin ein Mann und das ist mein Mann. Und ich bin sicher, in dieser Gemeinde werden wir anfangen, uns zu fragen, ob sie bei uns Mitglieder sein dürfen oder zumindest einige von uns. Wir sind so gepolt, dass wir einfach Dinge sagen, ich versuche nicht irgendeine Sünde zu verharmlosen. Ich möchte lediglich sagen, vor Gott ist Sünde Sünde. Und was ich hier versuche darzustellen und sichtbar zu machen, ist, dass jeder von uns eigentlich täglich am Ziel vorbei ramscht. So, Jesus war sogar uns, der war sogar nett, der hat gesagt, 613, too much. Ich komprimiere die 613 auf 2 runter. In Matthäus 22, die Verse 36 bis 40, fragt ihn einfach der Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortet, und ich finde super, wie er antwortet, damit werden wir uns gleich befassen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist cool. Das ist doch so einfach. Zwei Gebote sind einfacher als 613. Wisst ihr was? Nehmen wir Gebot 1. Wir sollen Gott nicht respektieren, nicht befürchten, sondern lieben. Von ganzem Herzen. Schafft keiner von uns. Sag es einfach so. Aber es geht noch weiter. Mit deinem ganzen Verstand. Das heißt, mein Bewusstsein soll, solange ich wach bin, auf diesen Gott fokussiert sein. Schafft keiner. Oder? Ist doch so. Schafft keiner. Ich behaupte also, dass alle Menschen gerade an diesen beiden Geboten ständig scheitern. Nun, wir sind dabei, das Gesetz aus dem Alten Testament mit all seinen Regeln von 630 auf 2 kondensiert, komprimiert, zu betrachten und stellen fest, keiner von uns kann Gott permanent lieben, aktiv, weil es nicht geht. Wenn keiner von uns Gott permanent lieben kann und permanent, also Umkehrschluss, permanent an Gottes Heiligkeitsstandard scheitert, müssen wir einen Plan B haben. Aber es ist also mal wichtig, dass wir uns da einig sind, dass wir aus eigenen Leistungen Gott nicht gefallen können. Das ist eigentlich das Ziel dieser ganzen Geschichte. Und das ist auch das Ziel dieser 613 Gebote. Ihr sagt, ihr werdet alles tun, was ich will, dann hier tut das. Und weil Gott nun mal Gott ist, sagt er, 613, ich hätte 6000 geben können, ich habe nur 613. Paulus hat resümiert in Galater 2, Vers 16. Das Ende von diesem Vers lautet, niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott als gerecht da. Hatte ich ja vorhin gelesen, lese ich nochmal. Niemand kann vor Gott bestehen, wenn es darum geht, die Gesetze zu befolgen. Da sagt ein Pharisäer, er weiß, wovon er spricht. Nun, es ist amtlich, dass wir das nicht können. Ja? Da es klar ist, dass wir das nicht können, ist es genauso klar, dass wir eine Möglichkeit finden müssen, vor Gott zu bestehen. Oder? Und diese Möglichkeit ist die Darbringung eines Sühnopfers. Kannst du mir da kurz ausmachen? Was haben denn die Juden gemacht? Wir haben das hier beispielhaft an einem kurzen Video. Da kommt ja der Jude mit seinem Lamm Das Lamm wird überprüft vom Priester und stellt fest, makellos. Und wenn das Lamm angenommen wird, wenn das Opfer als... Und dann, was macht er? Das ist eigentlich ein Bild von Jesus. Der legt jetzt die Hand auf das Tier, auf das Opfer, und seine Sünde wandert von sich auf das schuldlose Tier. Was bedeutet das? Dass die Gerechtigkeit vom Tier jetzt auf ihn übertragen wird. Es ist ein Tausch. Nach diesem Tausch muss natürlich das Opfer, ihr werdet kein Bild, kein Blut sehen, das, nein, es gibt kein Blut. Und das Opfer wird natürlich vor Gott gebracht. Das ist sozusagen das Gebet, was in den Himmel steigt. Und er geht jetzt als Gerechter, weil er Gottes Gnade durch dieses Opfer empfangen hat, kann er wieder nach Hause gehen. Er wird ja, diese Übertragung von Sünde auf das Opfer ist das, was wir kennen. Und das ist das, was Juden, solange sie einen Tempel hatten, praktiziert haben. Wir brauchen also ein Opfer. Und das war der Schritt im Alten Testament. Und das besiegelt den Alten Bund. Fragen bisher? Keine. So gut so. Alles bekannt. Ich muss jetzt meine 1000 Gedanken einordnen, weil mir gerade während ich hier stehe, andere Gedanken durch den Kopf gehen. Wir Christen, wir praktizieren das nicht. Sonst, ich habe immer gedacht, in Jerusalem hat man den Tempel für die Leute, die die Stadt nicht kannten. Das war nicht nur, das ist nicht nur der am höchsten Ort in der Stadt, sondern man hat den Tempel am Geruch erkannt, weil da immer irgendwas da gegrillt wurde. Das war die Riesengrillstelle und da konnte man eigentlich, geh mal einfach den Grillgeruch nach, da findest du den Tempel. Wir machen das nicht. Wir haben einen neuen Bund. Und in diesem neuen Bund gibt, für diesen neuen Bund hat Gott eine Definition gegeben. Und diese Definition lese ich euch vor. Die ist ein bisschen weit im Neuen Testament, die steht im Hebräer Kapitel 8, da sind die Verse 10 und 12. Da definiert Gott seinen neuen Bund mit uns. Und da schreibt er, Hebräer 8, 10 bis 12. Nach dieser Zeit werde ich Gott, mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Und er wird ganz anders aussehen, wie es ja beschrieben haben. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich lese es und ich werde gleich ein paar Hinweise gleich darauf geben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, er kenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Das ist ein mächtiges Statement. Ich lese nochmal. Hier steht, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Es steht nicht, hier sind die Gebote, sieh zu, dass du damit klarkommst. Er sagt, ich befähige sie durch Schreiben meines Gesetzes in ihr Herz, das zu tun, was ich von denen will. Mit anderen Worten, etwas wird in uns passieren, was uns dazu befähigen wird, Gott zu gefallen. Das ist keine Leistung, die wir erbringen. Es ist eine Veränderung, die Gott in uns bewirkt, indem er unser Herz erfasst. Seid ihr noch da? Und dann sagt er, ich vergebe ihre Schuld. Das ist das eine. Aber da kommt, ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Er sagt nicht, die sündigen nicht mehr. Er sagt, ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Gebot, mein neuer Bund ist, ich vergebe ihnen ihre Schuld und ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Okay. Wie geht das? Wir schlachten oder wir lassen nicht mehr Tiere schlachten für unsere Sünden, weil Jesus für uns gestorben ist. Und was Jesus dargestellt hat, da sehen wir hier. Das sind alles Videos vom YouTube.
I commit my spirit.
Ja, warum habe ich dieses Video gewählt? Es gibt so viele Filme über die Kreuzigung. Es ist wegen der Symbolik. Ich weiß nicht, ob das so gut erkennbar war. Diese ganzen dunklen Streifen, die da gingen, die waren ja alle teilweise beschriftet. Sünde, Tod, Verurteilung, was auch immer für dunkle Mächte diese Welt beherrschen. Wenn man die Geschichte der Kreuzigung in der Bibel liest, stellt man fest, es sind mehrere Phasen. Die eine Phase ist, wo Jesus gekreuzigt wird, dann wird es dunkel auf der Erde. 3 Stunden lang wird es dunkel. Nachdem diese Dunkelheit weggeht, das ist die Zeit, wo er sagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Die Dunkelheit vergeht, Jesus schreit, es ist vollbracht. Eigentlich ist es ein einziges Wort, cooler, ein Wort, vollbracht. Und erst dann stirbt er. Und das hier, diese Reihenfolge wurde in diesem Film oder in diesem Zeichentrick dargestellt, damit wir Folgendes verstehen. Es geht hier um eine geistliche Darstellung. Das sind keine Sachen, die man gesehen hat. Jesus ist gestorben, um all diese dunklen Einflüsse, die bisher unser Leben regiert haben oder unser Leben beeinflussen, zu übernehmen. Genauso wie in dem Fall des Lammes und des Opferbringers gibt es einen Transfer aller Schlechtigkeit von uns aufs Lamm und das Gute vom Lamm in uns. Und so ist es bei Jesus. Der Unterschied ist, wir müssen nicht jede Woche, jeden Tag immer dafür sorgen, sondern es ist einmal passiert. Und da ist alles, was bisher dunkel war in unserem Leben, ist auf Jesus übertragen worden, damit alles Gute, was in ihm war, uns jetzt zusteht. Und dieser Tausch ist einmalig und er wird nicht wiederholt. Ich vergebe ihnen ihre Schuld, heißt es in Hebräer 8, Vers 12, und ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Gott hat also den bisherigen Bund durch diesen neuen ersetzt. Er sagt im Vers 13, wenn ein neuer Bund besteht, bedeutet das, dass der erste Bund, der alte Bund, nicht mehr gilt. Was aber alt und überholt ist, wird nicht mehr bestehen. Hebräer 8, Vers 13. Wir haben einen neuen Bund, in dem unsere Sünden vor Gott keine Rolle spielen. Moment hier, heißt das jetzt? Der Lasso erzählt uns ja frei heraus. Wir gehen hier raus und wir toben uns, wir tun und lassen, was wir wollen. Ich glaube, wenn jemand eigentlich begreift, was es bedeutet, gerettet zu sein, der geht nicht freiwillig in das Dunkle zurück. Hebräer 10, da lese ich euch 10 Verse. Ich hoffe, am Ende der 10 seid ihr noch wach. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen. Das ist das Alte Testament. Nicht die wahre Gestalt dessen. Jahr für Jahr werden Opfer dargebracht. Aber diese Opfer, die befreien niemals von der Schuld. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht so längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht mehr belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen, und da spricht es zu Gott, hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du gar keinen Gefallen. Da habe ich, das spricht Jesus, gesagt,
Hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir, Jesus, die Rede ist, ich bin gekommen, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Christus sagt also, Gott will kein Opfer, kein Brandopfer, kein Sündopfer. Er sagt, wohlgemerkt, von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt, spricht er. Aber der fährt fort, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen, Gott, zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung, das alte Gesetz, das alte Testament, die 613 Gebote aufhebt, um eine neue Regel in Kraft zu setzen. Und weil Jesus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir, das ist der Vers 10, merkt euch diesen Vers, wenn ihr rausgeht, sind wir jetzt ein für allemal heiligt. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Weil Christus ein einmaliges, ausreichendes Opfer gebracht hat, sind wir eins für allemal geheiligt. Wisst ihr, was heilig ist? Heilig? Heilig ist nicht sauber. Nein. Heilig heißt eigentlich zur Seite gestellt. Von Gott zur Seite gestellt, um wie Gott zu sein. Das ist heilig. Weil Gott heilig ist, sind wir heilig. So, jetzt ganz ehrlich. Ich stelle mich vor den Spiegel, ich gucke mich rein und ich betrachte mich und sage, ich fühle mich nicht heilig. Und ich bin sicher, das ist für jeden im Raum so. So. Wir sind hier nicht, um unsere Gefühle hochzuloben, sondern wir sind hier, um die Bibel besser zu verstehen. Und die sagt, mit seinem Opfer hat Jesus jeden, der dieses Opfer für sich stellvertretend annimmt, geheiligt. Wir haben damit angefangen, klarzustellen, dass niemand aus eigener Kraft heilig leben kann. So fing es an, vor einer halben Stunde. Niemand kann aus eigener Kraft in irgendeiner Form Gott gefallen. Das muss erstmal bei uns sitzen, weil wir immer das Gefühl haben, ich rede von mir, ganz ehrlich, bitte, bin nicht falsch verstehen. Wir neigen dazu, uns schöner zu sehen, als wir sind, weil wir immer glauben, es wäre irgendwas in uns, was Gott doch gefallen könnte. Es könnte unser Fleiß im Gebet sein, wie Zeit, wie lange wir fasten, was auch immer für geistliche Werke wir vollbringen. Die Anerkennung anderer, weil wir, so toll, was auch immer tun, musizieren, predigen, singen, bauen, keine Ahnung was, für Fähigkeiten Gott in uns gelegt hat. Aber das alles ist vor Gott wie Dreck. Das Einzige, was uns vor Gott bestehen lässt, ist der Glaube an Jesus Christus. Dieser Glaube verändert Gottes Perspektive, was unser Leben betrifft, und macht uns zu Heiligen. Nun, wir haben folgendes Problem. Wir haben geglaubt und wir sind als Heilige vor Gott. Das Problem ist, unser Verstand hängt hinterher. Der hat noch nicht kapiert, weil er sagt, nein, ich doch nicht. Also geht es darum, jetzt das beides ins Lot zu bringen. Deswegen ist dieses Thema Identifikation so wichtig. Weil wenn wir wissen, wer wir sind und leben, was wir wissen, hat der Teufel keine Chance mehr. Der geht uns ständig an, wie er Job angegangen ist. Der sagt, dieser Job, weil du ihn so segnest. Und man hat gesehen, Job hat Gott nicht gekannt. Am Ende hat er Gott gekannt und hat gemerkt, es liegt nicht an all meinen Sachen, die ich denke, tun zu müssen, um Gott zu gefallen. Er hat kapiert, Gott hat sich aus Liebe zu mir hingewandt. Wir sind nicht imstande, Gottes Heiligkeitsstandard zu erfüllen, es sei denn, Gott macht uns zu Heiligen. So, ihr seht, in all dem ist nichts, was wir können, obwohl wir werden. Wir sind geworden, ohne etwas zu können. Wir haben nur geglaubt. Nun, wir haben etwas. Wir sind etwas. Leben wir dieses etwas? Bedingt. Wenn ich mich sehe, sage ich, wenn ich im Epheserbrief lese, dass ich gesegnet bin mit allen möglichen geistlichen Segnungen in Christus in der himmlischen Welt und sehe das, was da um mich herum ist, denke ich, da ist der Weg noch lang. Jeder von uns hat wahrscheinlich so hier und da ein paar Punkte, wo er sagen könnte, ja, bei mir könnte es auch hier und da wieder besser werden. Wir, und das möchte ich wirklich nochmal sagen, mit meinen eigenen Worten, Christus hat uns eins für alle Mal von unserer Schuld befreit. So, man muss sich jetzt physikalisch Gott so vorstellen wie in einer fünften Dimension. Der Mensch hat sich physikalisch schon vier Dimensionen vorgestellt. Höhe, Breite, Tiefe und die Zeit. Ich hoffe, ich bin hier aufgeplatzt. Ich brauche ein Papiertaschentuch. Ich glaube, ich habe eins. Ah, jetzt, wo es spannend wird, kriege ich auch noch Spannung. Danke. Oh. Also, Jesus, danke schön. Ich hatte den Faden verloren. Also, Breite, Tiefe, Höhe und Zeit. Das ist das, was der Mensch sich vorgestellt hat. Und Einstein hat es auch schön dargestellt in einer Raumzeitkurve, um die Gravitation darzustellen. Aber ich möchte euch damit nicht langweilen. Was ich wichtiger finde, ist die geistliche Dimension. Gott ist außerhalb dieser Zeit. Ich hoffe, ich tropfe nicht irgendwann. Lasst euch davon nicht ablenken. Gott ist außerhalb dieser Zeit. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus Christus vor 2000 Menschenjahre dieses Opfer gebracht hat, hat er etwas getan, was außerhalb von Raum und Zeit Gültigkeit hat. Es gab uns doch gar nicht. Wir nehmen heute, 2000 Jahre später, dieses Werk als aktuell an. Warum? Weil es Ewigkeitswert hat. So, wir müssen erkennen, dass wenn wir leben, der Sündenpack, den wir hatten am Tag unserer Bekehrung, ist getilgt worden. Das verstehen wir. Weil wir denken, hier habe ich mich entschieden, alles, das Alte ist vergangen, das ist alles neu. Das akzeptiert jeder Christ. Das Problem, was wir haben, betrifft die Zukunft. Wie sieht es aus, wenn ich ein Jahr später mal falle? Vergib mir Gott das auch oder ist er jetzt sauer auf mich? Gehe ich wieder sagen, hey, vergib mir? Oder sage ich, Herr, ich danke dir dafür, dass das auch vergeben wurde. Was denkt ihr? Darüber führe ich Diskussionen mit Geschwistern seit Jahrzehnten. Denn es heißt, du musst deine Sünde immer wieder bekennen. In Februar 2012 hat mir Gott einfach gezeigt, was das heißt, Vergebung der Sünden. Ich habe mich bekehrt in September 83. Das ist eine ziemlich lange Zeit. In der Zeit habe ich alles Geistliche gemacht, was man als guter Christ macht. Ich habe alles mitgemacht. weil ich dachte, irgendwo doch im Hinterkopf, da sage ich mir meinen Worten heute mit einem entsprechenden Rückblick und einer Analyse, ich habe doch versucht, Gott zu beeindrucken. Wenn ich das in einem Satz zusammenpacke, ich habe mir irgendwie doch diese Segnungen versucht zu erleisten. Ich weiß nicht, ob das Wort existiert, aber doch ist es so. Weil ich Gott gar nicht verstanden habe. Mein Vater war ab und zu mal sauer mit mir, weil ich kein so braver Junge war. Aber der hat nie seine Vaterschaft und seine Beziehung zu mir deswegen in Frage gestellt. Das muss man erstmal kapieren, dass Gott, wenn er Ja zu einem sagt, morgen nicht Nein sagt, nur weil wir gefallen sind. Das verlorene Kind, das verlorene Sohn ist doch das beste Beispiel dafür. Er ist weit weg, er kommt zurück und denkt sich seine Strategie aus. Und er sagt, wenn ich dahin gehe, werde ich so mit meinem Vater reden. Der Vater sieht ihn. Wer rennt zu wem? Der Vater rennt zum Sohn. Der Sohn rennt nicht zum Vater. Der Vater sieht ihn weit weg und er rennt zu dem. Der ist dreckig, der stinkt nach Schwein. Was macht der Papa? Der umarmt ihn. Setzt ihn wieder zurück in seine Position als Kind, als Sohn und sagt, du warst verloren, du bist wieder da. Ich freue mich. Der sagt nicht, weißt du was, erstmal gehst du dich waschen, du stinkst. Du arbeitest 2 Jahre erstmal mit den Wesen, dann mal gucken, wie du dich verhältst und dann sehen wir weiter. Genauso wenig hat Jesus gesagt, als die Leute zu ihm gekommen sind, haben gesagt, hier, naja, weißt du was, ach, du bist leprakrank. Ach nee, anfassen, das geht nicht. Wir klären das erstmal. Du gehst mal hin, du machst das. Nein, Gott hat immer diese Offenheit zu uns gehabt, die wir, sagen wir so, mir ist es schwer gefallen zu akzeptieren, so wie ich mich kenne, war das noch nicht drin, bis zu diesem besagten Februar 2012, wo all diese Kleinigkeiten, diese Staubkörnchen in der Beziehung zu Gott weggeräumt wurden. Es bedarf einer Offenbarung aus Liebe, einen Menschen aus seinem kleinen Glaubensgefängnis zu befreien. Und da habe ich mir gesagt, das musst du der Gemeinde, das musst du jedem erzählen, wie cool das ist, Christ zu sein. Wie richtig cool das ist, Christ zu sein. Aber um das zu erzählen, musst du erstmal bereit sein. Heute. Und ich hoffe wirklich, wenn wir all diese Verse dauern, und ich wünsche mir, ihr checkt das selber ab und dann erkennt, ich bin ein Heiliger, nicht weniger, ein Heiliger. Also wir müssen die Dinge so stellen, wie sie sind, nicht wie wir fühlen, sondern wie sie sind. Ich bin Gottes Kind, also bin ich ein Heiliger, weil Gott heilig ist, weil Jesus und ich einen Tausch gemacht haben. Martin Luther hat gesagt, Jesus, du bist meine Sünde. Ja, weil er kapiert hat, was es ist. Du bist meine Sünde und ich bin deine Heiligkeit. Er hat es verstanden. Und das, finde ich, sollten wir verstehen. Jesus, der nie gesündigt hat, da sagt Petrus, der keine Sünde kannte, da sagt Paulus. Man merkt schon, Petrus, das war so der Action-Mensch. Der sagt, Jesus hat nie gesündigt. Action. Paulus, das ist mehr so der Intellektuelle, der sagt, er kannte keine Sünde. Johannes sagt, in ihm war keine Sünde. Jesus, dieser Jesus, tritt an meiner Stadt als Sünder auf vor Gottes Gericht und wird schuldig gesprochen und stirbt an meiner Stadt. Das Gericht fand statt, ein Gerichtsurteil wurde gefällt, es gab eine Verurteilung und es gab eine Hinrichtung. So, Eigentlich ist das Thema durch. Wird Gott einen Fall, über den er schon mal gerichtet hat, nochmal vor Gericht, vor sein eigenes Gericht führen, für dieselbe Person? Geht doch gar nicht. Du wurdest einmal verurteilt und hingerichtet. Du bist tot. Gott hat gegen dich nichts mehr. Hebräer 8, Vers 12. Ich vergebe ihm und an seine Sünden erinnere ich mich nicht mehr. Neuer Bund. Noch 10 Minuten und dann seid ihr befreit. Sowohl die Strafe Jesu als auch meine Rechtfertigung, beides, sind unverdient. Eine Strafe, die einem erspart wird. Eine Strafe, die man eindeutig verdient hat, wenn sie einem erspart wird. Das nennt man Begnadigung, oder? Daher auch das Wort Gnade. Aber wenn man etwas Gutes bekommt, was man nicht verdient hat, das kann man Segen nennen. Eigentlich haben wir ein doppeltes Geschenk. Erstens, wir werden nicht hingerichtet, bestraft, wir werden begnadigt und hinterher bekommen wir noch was Gutes hinzu. Wäre die Errettung verdient, ganz ehrlich, die müsste als Lohn für irgendeine Leistung herhalten. Und wir haben gerade verkapiert, es gibt einfach gar keine Möglichkeit für uns, Gott zu gefallen. Im Galater 1,6 steht, spricht Paulus von dem Evangelium als von der Gnade Christi. Er beschreibt das Evangelium, Galater 1,6, das Evangelium nennt er die Gnade Christi. Das heißt, das Thema Gnade ist ja gar kein Topic innerhalb unserer Gemeinden. Nach dem Motto, heute reden wir über Gnade, morgen reden wir über das. Nein, das Evangelium selbst ist Gnade. Gott hat uns, nicht Juden, durch den Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht. Galater 3, Vers 8. Überhaupt, wenn jemand verstehen will, wie Paulus Gesetz alt und neu vergleicht, er sollte den Brief an die Galater lesen, ganz besonders die Kapitel 3 und 4. Lesen, 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 lesen. Ihr werdet erstaunt sein, wie eindeutig das da steht. Durch den Glauben sind wir Nicht-Juden gerecht gemacht worden. Gott sieht uns, seine Kinder, makellos an. Ich werde sagen und wieder sagen, trotz unserer Imperfektion. Darf jetzt also vor diesem Hintergrund, darf ein Christ sagen, ich brauche so eine ethische Guideline, so eine Art moralisches Maßstabsgerüst. Könnten wir uns nicht aus den Geboten mal so ein paar herausholen und so ein bisschen ein paar Regelwerk für die Gemeinde machen, damit die Leute wissen, was zu tun, was zu lassen ist? Wäre das doch eine Möglichkeit? Darf ein Christ dann so nebenbei noch was praktizieren? So etwas bisschen Gesetz? Mir hat jemand so eine Fangfrage mal gestellt vor Jahren und sagt, was könntest du tun, was dich aus Gottes Gnade rausschmeißt? Ich habe gesagt, sofort, aus dem Bauch, Sünde. Nein, steht ja, an deine Sünden werde ich nicht mal denken. Nein, da steht in Galater 5, Vers 4, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Klares Statement. Jesus hat selber gesagt, Du kannst Altes und Neues nicht verbinden. Du kannst ja den neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen. Das wird nicht funktionieren. Du kannst den neuen Stoff nicht mit dem alten verbinden. Du kannst nicht das alte Testament, das neue, du kannst den alten Bund mit dem neuen Bund nicht verknüpfen. Es funktioniert nicht. Entweder du entscheidest dich für die 613, sagt Jakobus. Du hast zwei Möglichkeiten, vor Gott gerecht zu sein. Entweder du praktizierst 613 Gebote ohne Glauben, das ist ein Regelwerk. Du funktionierst nur danach. Du hältst dich dran, du kommst durch. Oder du akzeptierst Jesus. Eine dritte Möglichkeit gibt's nicht. Du kannst nicht sagen, ich nehme das eine und dann bastle ich das andere dazu. Es funktioniert nicht. Weil wir durch Jesus neu gemacht worden sind. Heilige müssen nicht heilig machen. Ein Zustand ist keine Aktion, es ist ein Zustand. So, ich habe euch lange gequält. Ich werde hier aufhören. Ich bin sogar ein bisschen schneller gegangen, weil ich mir gedacht habe, drei Abende werden knapp, zwei noch knapper. Ich habe noch kondensiert, etliche Passagen rausgelassen. Ich bin rumgehüpft. In der Hoffnung, eine Art Linie in dieser Story von warum wir als Menschen nicht in der Lage sind, Gott zu gefallen und warum es notwendig ist, um vor Gott zu bestehen, etwas zu haben, was Gott vorbereitet hat. Zuerst als Opfer und zuletzt auch wieder als Opfer, zuerst als wiederholtes Opfer, zuletzt als einmaliges Opfer, damit wir Menschen vor Gott stehen können und sagen können, nein, ich habe keine Freigabe für ein Jahr wie das Volk Israel, sondern ich habe eine Freigabe für das gesamte Leben. Wenn wir das kapiert haben, können wir morgen uns damit befassen, was es heißt, in diesem neuen Zustand zu leben. Wenn ihr morgen noch weiter Lust drauf habt. Ziemlich genau 58 Minuten gesprochen und ich höre hier auf. Ich befürchte, ich werde morgen die 70% restlichen nicht durchkriegen. Aber ich hoffe, dass ich euch nicht so sehr strapaziert habe. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, nur zu. Das wollte ich eigentlich morgen angehen, aber ich werde, Gott hat selber die Antwort gegeben, dann gehe ich wieder hin und lese sie einfach vor. Ich habe sie vorhin gelesen und ich werde die entsprechend, das ist in Hebräer, in diesem neuen Bund ist es schon definiert, wie das auszusehen hat. Gott sagt, ich werde ihnen vergeben und ich werde meine Gesetze in ihre Herzen schreiben, damit sie tun, was ich eigentlich von denen erwarte. Ich so gerade hier, meine Maus will nicht so schnell, wie ich mir das wünsche, aber ich komme hin. So, Hebräer 8, da kommt es. Ich schreibe mein Gesetz, du sagst, wie sieht meine Guideline aus? Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Das Gesetz, was Gott in unser Herz schreibt, sage ich mit anderen Worten, wir empfangen den Geist Gottes, der uns in die Wahrheit führt. Ganz anders. Ein konkretes Beispiel. Im Alten Testament steht, du sollst nicht fremd gehen. Das ist ein Verbot. Dies sagt dir, dass es, wenn du das nicht tust, nicht fremd gehen, hältst du dich am Gesetz. Aber es sagt dir nicht, liebe deine Frau oder lieb deinen Mann. Das sagt dir das Gesetz nicht. Aber der Heilige Geist kann dich dahin führen, deinen Lebenspartner zu lieben, zu ehren und entsprechende Sachen zu tun. Es ist, also Gott möchte, der sagt, keiner wird dem anderen mehr sagen. Niemand muss dann dem anderen noch irgendwas sagen, ihn belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Die werden vom Kleinsten bis zum Größten, werden sie alle erkennen, wer ich bin. Und das geht nur, weil etwas anderes passiert. Es ist nicht mehr dieser Geist, der außen ist und in uns, der, vor dem wir Angst haben, sondern es ist der Geist in uns, der zu dieser Veränderung führt, die uns befähigt, Gott zu gefallen. Also eigentlich ist mir klar geworden und seitdem bin ich ein sehr entspannter Christ. Ich schaffe es nicht, Gott zu beeindrucken. Und glaub mir, ich habe mich geahnt. Meine Frau kommt davon mit Zeug. Ich habe gefastet, was das Zeug hält. Ich habe gebetet, was das. Ich bin früh morgens aufgestanden und ich wollte Gott beeindrucken. Es heißt, ich gebe euch ein dummes Beispiel. Wenn man in Zungen spricht, erbaut man sich selber. Steht in der Bibel, ne? Wer in Zungen spricht, erbaut sich selber. Stimmt auch. Aber ich habe mir gedacht, wenn einer 30 Minuten spricht, er erbaut sich nicht so sehr wie einer, der 2 Stunden spricht. Also habe ich mich auf den Weg gemacht durch den Wald und habe 3 Stunden lang in Zungen gesprochen. Ich habe die ganze Fahrt von A nach B 4 Stunden lang in Zungen gebetet. Und ich habe mir gedacht, Gott, du siehst, wie ernst ich das meine. Gib mir doch das Richtige als Gegenleistung dafür. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage damit beantwortet habe. Ja, jetzt, ich glaube, ich fange an zu verstehen, was du meinst. Der erste Kreis, in dem ich über Gnade nach meinem Verständnis gesprochen habe, da war der erste Satz, ja, aber dann können die tun und lassen, was sie wollen. Ich habe gesagt, weißt du was? Im 1. Korinther 6 steht sogar schriftlich drin, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt, aber es ist nicht alles gut für dich. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass weil wir etwas tun, ich komme zu meinem Lieblingsbeispiel, ich fahre über Rot, ich werde geblitzt, ich komme trotzdem in den Himmel. Aber glaubt, ich kriege trotzdem die Punkte in Flensburg und ich kriege die Strafe. Und möglicherweise wird mein Führerschein abgezogen. Gott liebt mich trotzdem weiter. Die Konsequenz werde ich tragen müssen. Und zu glauben, weil wir Errettete und Geheiligte sind, sollten wir auf die Stimme des Geistes in uns nicht hören. Heißt zwingen, wir müssen die Konsequenzen davon tragen. Also ich glaube, dass Christen eigentlich wissen müssten, woher sie kommen und was für ein Geschenk sie bekommen. Also ganz ehrlich, wenn ich Ich verstehe diese Diskussion eigentlich nur, wenn sie, ich weiß, in welchem Sinne du das sagst, David, ich kenne deine Einstellung. Aber grundsätzlich, wenn ich da diese Opposition merke bei Menschen, hat es eigentlich damit zu tun, dass ihr eigenes Bild von sich noch vermischt ist mit dieser Leistung, die man erbringen soll, um Gott zu gefallen. Wenn sie begreifen, ich kann Gott nicht gefallen, ich bin auf ihn angewiesen, um überhaupt befähigt zu werden, vor ihm zu bestehen. Natürlich gibt es unter uns Menschen, die haben vom Wesen her eine Haltung, die vorbildlich ist. Die lügen nicht, die sind nicht frech. Du kriegst von denen keine Backpfeife, wenn du frech bist oder. Die sind freundlich, offen, großzügig und. Das ist aber eine Ausnahme in der Menschheit. Die meisten von uns sind doch etwas komplizierter. Und wir brauchen spätestens dann diese erlösende Hilfe des Heiligen Geistes, um etwas zu schaffen. In dem Moment, wo ich sage, ich habe kein schlechtes Gewissen, kein Beispiel zurück. Ich habe mich schlecht verhalten, aber mir ist es egal. Dann würde ich vielleicht sogar so weit gehen, um die Errettung des Einzelnen in Frage zu stellen. Denn ich bin der Überzeugung, wenn du diesen Schritt der Buße, Umkehr ernst meinst und den Heiligen Geist empfängst, die Bibel lügt nicht, er würde dich in die Wahrheit führen.
Gegeben. Die goldene Regel, die Bedeutung der goldenen Regel, die wäre so der zweite Teil der goldenen Regel. Das wäre so der Punkt, der da entscheidend wäre in deiner Antwort. Du hattest Matthäus 22, da hattest du ja schon diese Frage eigentlich beantwortet damit.
Keine weiteren Fragen? Dann sind wir früher fertig. Dann freue ich mich auf morgen. Und morgen gibt es kein Video, morgen gibt es nur Text. Und ich versuche morgen meine Zähne im Mund zu lassen.